Ist noch nicht vorgestellt worden, aber wir wissen, worum es sich dreht, wahrscheinlich, denn wir haben einige Lieder schon von dieser Person gesungen, von Jesus Christus. Und Jesus Christus steht ja hier im Mittelpunkt, in dieser Freizeit und ich denke auch bei dem Leben der meisten von uns. Denn wäre Jesus Christus nicht, wäre er hier nicht auf die Erde gekommen, um unter uns zu leben, also unseren Vorfahren zu leben, und wäre hier gestorben und auferstanden, dann wären wir hier wahrscheinlich heute nicht in Brake in der Bibelschule und würden hier unsere Freizeit machen. Und so wollen wir diese Freizeit auch beginnen, indem wir ein Stückchen in der Bibel lesen und gerade etwas lesen von diesem Jesus Christus, den wir kennengelernt haben und wollen ihn noch ein Stück näher kennenlernen. Ich möchte dazu einen Abschnitt lesen aus dem 14. Kapitel des Matthäusevangeliums, Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Eine Geschichte, die uns allen wahrscheinlich bekannt sein wird. Einigen von uns vielleicht sogar schon aus ihrer Kinderstundenzeit oder Sonntagsschulzeit. Aber trotzdem wollen wir diesen Text einmal neu auf uns wirken lassen und sehen, was Jesus uns dadurch zu sagen hat. Ich lese also vor Matthäus 14 ab Vers 22. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich alleine auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, er dort alleine. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befehle mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber im Schiff waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ja, wir wollen uns etwas anschauen, was da eigentlich vor sich geht. Wenn wir die Verse vorher lesen, dann fällt uns auf, da ist etwas ganz Eindrückliches passiert. Die Menschen waren fasziniert von diesem Jesus. Es ist eine riesige Volksmenge ringsherum, von denen wir hier ja noch lesen. Und Jesus hat die Menschen hat denen zu essen gegeben, diesen 5000 Menschen, die da ringsherum waren, oder eben wenn wir genau hinschauen, werden es wahrscheinlich eben sogar noch mehr gewesen sein als diese 5000. Jedenfalls, sie haben zu essen bekommen, eben weil wir lesen ja nur von 5000 Männern, da sind dann noch die Frauen und die Kinder, ne? Ich werde noch einige mehr gewesen sein. Aber da ist dieses eindrückliche Erlebnis, die Menschen ringsherum, die wollen Jesus zum König machen, wie wir das in Johannes 6, Vers 15 lesen, wie das nach der Speisung der 5000, Johannes 6, Vers 15, bei der Speisung der 5000 der Fall ist. Und nun ist dort Jesus und da erst einmal können wir ihn gar nicht verstehen. Da fragen wir uns, was macht Jesus da eigentlich? Da steht nämlich, und er nötigte. Oder wenn wir das griechische Wort dort anschauen, dann heißt das so viel wie und er trieb. Und er trieb die Jünger in das Schiff hinein und sagt, nun fahrt einmal weg, ich will euch loswerden sozusagen. Und wir fragen uns, was ist mit Jesus los? Und ich denke, die Antwort darauf, warum Jesus das gemacht hat, die verstehen wir nur in dem Zusammenhang, wenn wir eben den Vergleich sehen im Johannesevangelium, dass das Volk so beeindruckt war, Jesus so sehr feiern wollte, dass sie ihn zum König machen wollten und damals ja die Jünger selbst noch nicht ganz klar durchsahen, was will Jesus überhaupt. Die Jünger ja auch gemeint haben, da wo Jesus gekreuzigt wurde, hingerichtet wurde, nun ist alles vorbei. Vielleicht haben die auch so ein bisschen in dem Alten Testament sicher ausgekannt und daran gedacht, dieser Jesus, der wird ein neues Reich aufrichten. Der wird uns befreien von den Römern. Und die hätten vielleicht mitgefeiert und mitgesagt, nun komm doch Jesus, lass dich doch zum König machen. Und da hat Jesus sie weggeschickt. Er hat dann auch die Volksmenge entlassen, wie wir lesen. Und was tut er? Er lässt sich dort nicht feiern. Wie würden wir das machen, wenn die Leute zu uns kommen? Stellen Sie sich das vor, da sind 5000 Menschen begeistert von Ihnen. Feiern Sie, wollen Sie zu dem Anführer der Gruppe machen. Jesus lässt sich hiervon nicht beeindrucken. Er weiß, das ist nicht sein Auftrag von Gott. Er zieht sich zurück und betet und sucht die Nähe Gottes. Hier sehen wir, Jesus verhält sich ein Stück weit vorbildlich. Er sucht nicht das, was seinem eigenen Ehrgeiz schmeicheln würde, das, was seiner eigenen Person schmeicheln würde, sondern er schaut nur darauf, was ist der Plan Gottes für mein Leben? Was ist der Plan Gottes für Jesu Leben in diesem Augenblick? Und dann auf diesem Berg, da zieht er sich nicht zurück, um sich neue Gedanken zu machen, sondern ich habe schon erwähnt, er betet. Eine längere Zeit, denn wir lesen erst das nächste Mal, als Jesus auftritt, das ist dann zur Zeit der vierten Nachtwache. Und die vierte Nachtwache, die war etwa von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Also jetzt haben wir diesen großen Zeitraum am Abend, da essen die nun ihr Abendbrot, die gehen noch schnell nach Hause, weil Jesus sie wegschickt. Und dann steigt Jesus auf den Berg und betet dort. Nicht nur ein kleines Gebet, vielleicht stundenlang ist er dort, um in der intensiven Gemeinschaft mit seinem Vater zu sein. Und in der Zwischenzeit, da ist die See, oder wir müssten jetzt genau sagen, der See Genezareth, denn an dem spielt das Ereignis, was wir hier lesen, hat sich ein Sturm erhoben, es ist eine riesige Unruhe und die Jünger haben es immer noch nicht geschafft, in diesen ganzen Stunden den See Genezareth, der eigentlich nicht so sehr groß ist, zu überqueren, weil der Sturm immer wieder gegen sie peitscht, so wie wir das auch lesen, der Wind läuft gegen sie. Und wenn wir uns daran erinnern, an diese Situation der Jünger, dann können vielleicht manche, die heute Abend sitzen, sich ein Stück weit mit da hineinversetzen. Wahrscheinlich keiner, der hierher gekommen ist, ist mit dem Schiff gekommen, denn die Bega, der einzige kleine Fluss, der hier in der Nähe vorbeifließt, der ist nicht schiffbar, da könnte man mit dem Schiff schlecht herkommen, aber es sind einige sicherlich aus stürmischen und aus unruhigen Situationen heraus hierher gekommen. Aus Situationen, die unsere ganze Aufmerksamkeit gefordert haben, wo wir uns ganz hineinversetzen mussten, die Arbeit vielleicht, die uns bis ins Letzte gefordert hat. Die familiäre Situation, wo ein Kind krank geworden ist, Streit ausgebrochen ist, vielleicht auch Reibungen mit dem Ehepartner es gegeben hat. So Situationen, die wir manchmal übertragen, auch als Stürme in unserem Leben bezeichnen. Da, wo wir uns ganz hineinversetzen müssen, um überhaupt damit zurechtzukommen und es doch nicht geschafft haben. Und dann sind wir jetzt hier und warten, was die Zeit bringen wird, sind vielleicht innerlich noch bei dem, was uns da so gefangen genommen hat, was so viel Kraft und Anspannung gekostet hat. Und sind nun hier und sind in einer ganz ähnlichen Situation wie die Jünger, die mitten auf dem See Genezareth in ihrer kleinen Nussschale, in ihrem kleinen Schiff sind und Angst haben, dass sie untergehen könnten. Und da fällt uns noch etwas auf bei diesen Jüngern. Diese Jünger, die denken nur noch an ihre Aufgabe, die denken nur noch an das, womit sie jetzt gerade kämpfen. Jesus scheint sie vollkommen vergessen zu haben. Denn als Jesus erscheint, da sind sie erstmal erschreckt, sie fassen sich fast an zu fürchten und sie denken, es sei ein Gespenst. Und das können wir ja nur so erklären, die haben gar nicht mit Jesus mehr gerechnet, die haben gar nicht mehr an Jesus gedacht. Und plötzlich taucht er vor ihnen auf, wir müssen uns das so vorstellen, an der einen Seite des Sees Genezareth, hier einmal haben wir den See Genezareth, dann auf dieser Seite des See Genezareth, da hat die Speisung der 5000 stattgefunden, dann fahren die mit dem Schiff Jesus voraus, wie er das ja sagt, auf die andere Seite und Jesus läuft um die Nordkuppe des Sees Genezareth herum und ist dann plötzlich vor ihnen und kommt ihnen dort entgegen. Denn wir lesen ja auch, aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und also er kommt jetzt zu ihnen und trifft sie an. Und das ist ja etwas Ähnliches, wo wir uns jetzt auch fragen können, in der Situation, wo wir sind. Lassen wir Jesus auch da noch an uns herankommen? Denken wir überhaupt noch daran, dass Jesus da ist? Und denken wir an das, was wir in der Vergangenheit schon einmal mit ihm erlebt haben? Das Interessante hier dabei ist ja, dass Jesus zu den Jüngern kommt, obwohl sie ihn gar nicht um Hilfe rufen. Jesus sozusagen sieht, dass sie in Not sind und er kommt herab über das Meer ihnen entgegen, über den See, um ihnen zu helfen. So kann es auch bei uns sein, selbst wenn wir Jesus einmal vergessen haben. Jesus vergisst uns nie. Jesus denkt an uns auch in dieser Situation, so wie er hier an die Jünger denkt, die in Not und Schwierigkeiten sich befinden. Wir sollten vielleicht uns dann trotzdem versuchen zu erinnern, so wie ja auch die Juden im Alten Testament immer wieder ihre Feiertage gehabt haben, um sich daran zu erinnern, denke daran, Gott hat dich aus Ägypten befreit. Denke daran, Gott hat Abraham oder Abraham hat Gott vertraut, Gott hat Abraham auserwählt und das verheißene Land gegeben. Immer wieder sollte sich Israel daran erinnern. Wir denken auch, das Passafest, wo Jesus gekreuzigt wurde, ist ja solch ein Fest. Lasst uns auch daran erinnern, was haben wir mit Jesus erlebt, dass wir gerade in Situationen, in denen es uns schlecht geht, in denen wir ganz in Anspruch genommen werden und in denen wir auch tatsächlich alle Kräfte einsetzen müssen, um voranzukommen, dass wir uns dann trotzdem noch daran erinnern, was haben wir mit Gott in der Vergangenheit erlebt, wo hat uns Jesus Christus schon weiter geholfen. Und als nächstes, da haben wir nun die Angst der Jünger, diejenigen, die gar nicht mehr mit Jesus rechnen. Jesus kommt heran, Jesus will ihnen helfen und spricht sie dann an, eben fürchtet euch nicht. Er sieht auch sofort, wo ihre Probleme liegen, eben dass sie nun Angst haben, unterzugehen. Und dann ist da der Petrus. Und den Petrus kennen wir ja auch aus anderen Geschichten, aus anderen Ereignissen im Neuen Testament. Einer, der sofort ganz umschwenkt, der scheinbar die Probleme vergessen hat, jetzt Jesus sieht und denkt, nun, jetzt geht es voran. Herr Jesus, sag mir, ich soll aus dem Schiff kommen, ich komme zu dir über das Wasser. Er denkt, jetzt wird er gleich eine, das Wasser spielt keine Rolle mehr, er wird eine Heldentat vollbringen, zu Jesus zu kommen. Diesen Petrus, den kennen wir ja später auch nochmal, als Jesus ihm sagt, alle werden von mir gehen. Alle werdet ihr mich verlassen. Und dann der Petrus wieder, nein, selbst wenn ich sterben würde, ich würde bei dir stehen. Und wenige Stunden später schon, da wird er ganz klein und als er dann nur von einer Magd am Feuer angesprochen wird, dreimal sagt er, also Jesus, den kenne ich nicht, mit dem habe ich noch nie was zu tun gehabt. Nein, ich komme nicht mal aus Galiläa, da müsst ihr euch irren. Da, dieser Petrus hier reagierte ganz ähnlich. Und wir könnten sagen, in einer gewissen Weise vielleicht sogar vorbildlich. Erstmal hat er an Jesus nicht gedacht, jetzt Jesus taucht auf, Jesus kommt auf ihn zu und er will sofort zu Jesus. Sicherlich etwas Vorbildliches. Und für uns ist die Frage, wie würden wir denn reagieren in dieser Situation? Wir wissen jetzt, der Petrus steigt aus dem Boot und kurze Zeit später, da schaut er auf die Wellen und versinkt. Und wir denken uns, ah, der dumme Petrus, ne, wieso hat er auch das probiert? Wieso ist er überhaupt aus dem Schiff gegangen, könnten wir uns ja fragen. Was würden wir denn tun? Würden wir tatsächlich aus dem Schiff herausgehen, wenn wir uns in diese Situation hineinversetzen? Oder würden wir vielleicht im sicheren Schiff bleiben? Ich weiß nicht, ob jemand schon mal im Sturm auf dem See gewesen war. Also manchen wird dann auch so übel, ohne dass sie nun aus dem Schiff herausgehen und ohne dass das Schiff nun zu kentern droht. Aber nun stellen Sie sich vor, Sie kämpfen da gegen den See an und es würde keiner auf die Idee kommen, da aus dem Schiff herauszuspringen. Und dieser Petrus, der hat den Mut dafür. Also da müssen wir sagen, Hut ab, eigentlich so ganz dumm ist der Petrus doch nicht. Der hat eine ganze Menge Vertrauen auf Jesus Christus bewiesen, was uns vielleicht fehlen würde. Und wenn wir das Ganze übertragen in eine Situation, in der wir uns eventuell befunden haben oder noch befinden, dann müssen wir uns auch fragen, da, wo wir nun vollkommen von einer Situation, von einem Problem, von einer Beziehungskrise oder Ähnlichem in Anspruch genommen werden und Jesus taucht auf, ignorieren wir ihn und sagen, ich muss erstmal fertig werden mit meinem Problem. Ich muss hier in dem Boot bleiben und weiter kämpfen. Oder haben wir zum Beispiel jetzt den Mut, wie Petrus zu sagen, nun, ich steige aus, ich vertraue darauf, ich erinnere mich daran, aha, Jesus, der hat die Macht, auch mir in dieser Situation zu helfen, selbst wenn sie mir noch so ausweglos erscheint. Und dann kann ich auf Jesus vertrauen und aus diesem Boot, aus dieser Schwierigkeit heraussteigen, um auf Jesus zu sehen. Aber das, was wir sicherlich auch bei Petrus sehen können, nämlich es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Wir können im Boot bleiben, wir können unsere Schwierigkeiten an uns festhalten und weiter selbst kämpfen. Wir können nun in einem Sprung versuchen hinauszukommen und sagen, nun, jetzt bin ich auf einmal alles los Oder, und hier kommt ja das Dritte, das, was wir nämlich an dem Petrus negativ lernen können, das Positive, das Vertrauen auf Jesus, das Negative, er macht einen Schritt auf Jesus zu, aber dieser Schritt ist nicht ganz, sondern irgendwie sieht er dann doch noch, oh, da ist ja jetzt dieses Wasser, was da schäumt und brodelt, da ist der Wind, der auf mich zukommt und er bekommt Angst, er schaut von Jesus weg, er beginnt einzusinken und jetzt schreit er nach Jesus. Jetzt sagt er, hilf mir da heraus. Und was tut Jesus? Jesus sagt, jetzt erstmal, selbst Pech gehabt, du hast halt nicht gut genug aufgepasst. Oder krabbel doch zurück ins Boot. Oder sonst etwas, sondern Jesus vergibt ihm sofort. Jesus denkt gar nicht daran, ihm Vorhaltungen zu machen. Zwar sagt er ihm dann, du Kleingläubiger, nicht? Erst in so großem Überschwang kommst du auf mich zu und dann, wo es ernst wird, wo es schwierig wird, da plötzlich denkst du doch nur daran, dass es nicht klappen könnte, dass ich dir helfe. Sondern er streckt ihm die Hand aus und er nimmt ihn an der Hand und zieht ihn heraus und sie gehen zusammen ins Boot hinein. Denn sie sind ja hinterher, wo wir weiterlesen, sind sie ja im Boot drin. So ist es auch bei Jesus in jeder Situation, in der wir uns befunden haben in der Vergangenheit oder in der wir jetzt sind oder einmal sein werden. Da ist immer die Hand Jesu, die sich nach uns ausstreckt, wo er uns die Hand reichen will, könnten wir sagen, um uns herauszuziehen, da, wo wir festgefahren sind, da, wo wir alleine nicht mehr weiterkommen. Und Jesus ist nicht dann der Erste, der nun sagt, also, da musst du selbst mit zurechtkommen. Du hast dir das ja selbst eingebrockt. Das, was du dir eingebrockt hast, musst du auch selbst auslöffeln. Nein, so ist Jesus nicht. Sondern Jesus streckt dem Petrus die Hand entgegen und streckt uns auch die Hand entgegen, wenn wir ihm vertrauen, dass er uns weiterhilft und wir mit ihm neu anfangen können. Aber, wie gesagt, vom Petrus können wir lernen, wenn wir auf Jesus zukommen, dann sollten wir uns bewusst sein, dass die Schwierigkeiten nicht automatisch aufhören werden. Wir lesen hier, der Sturm ist noch weiter. Petrus steigt aus dem Wasser, es brodelt noch, es kocht noch, es stürmt noch. Die Schwierigkeiten hören nicht automatisch auf, nur weil ich anfange zu beten. Aber ich weiß, dass Jesus da ist und dass er mir seine Hand entgegenstreckt. Und obwohl es dort so viel Sturm ringsherum gibt bei einem Petrus, Jesus ist da. Jesus kann ihn beschützen und Jesus hält ihn an der Hand und nichts kann ihn aus dieser Hand herausreißen. Das wissen wir und darauf können wir vertrauen in dieser Gegenwart Jesu. Aber wir müssen uns bewusst sein, was das kostet und dass es eben trotzdem noch Schwierigkeiten geben kann in unserem Leben. Das Schöne, was nun geschieht, dass diese Schwierigkeiten, die in der Petrus ist und auch die anderen Jünger sind, nicht anhalten auf Dauer. Eine Zeit lang geht es noch weiter, so lange, bis Jesus schließlich das Boot bestiegen hat. Und dann lesen wir, und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Also der Wind hört auf, die Wellen werden wieder ruhig und plötzlich fangen alle an zu staunen. Hier merkt man, es hat Auswirkungen, wenn Jesus in Kontakt mit uns kommt. Das ist sicherlich einmal ein Hinweis dafür, so wie man ja manchmal auch vom Schiff des Lebens spricht. Ne? So, wenn Jesus in das Schiff des Lebens hineinkommt, wo wir selbst nicht mehr mit zurechtkommen und dann merken, wir brauchen einen Steuermann, wir brauchen Jesus, der an Bord kommt, unserem Leben einen neuen Kurs gibt. Und dann merken wir plötzlich, dass all das, was uns vorher gefangen genommen hat, da wo wir wie fasziniert, wie hypnotisiert nur auf die Schlange geschaut haben, bevor sie uns auffrisst, eben die Probleme, mit denen wir zu kämpfen gehabt haben, plötzlich ist Jesus da und es wird ruhig. Und so kann es auch sein, wenn wir Jesus Christus kennen und nun alleine versucht haben zu kämpfen und durchzukommen und eine stressige Zeit hinter uns haben und nun hier sehen, Jesus ist ja trotzdem noch da. Jesus war die ganze Zeit neben mir und hat die Hand nach mir ausgestreckt und jetzt kann er mir auch in dieser Situation weiterhelfen und es kann ruhig werden, weil Jesus hat die Macht, auch die noch so verfahrenste Situation aufzuklären, die noch so auswegloseste Schwierigkeiten zu lösen. Und dann sehen wir, es wird ruhig. Freude, Ruhe, Stille, Friede kehrt ein, ganz umfassend dort. Und was ist die Folge davon? Die Folge ist nicht, dass sich nun alle gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, das haben wir doch gut gemacht. Oder, dass wir jetzt anfangen, ein Fest zu feiern. Nein, die Folge ist hier ganz eindeutig. Da lesen wir nämlich, aber die im Schiff waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Das Ende der Geschichte hier, das ist, dass Gott die Ehre gegeben wird. Und so sollte es auch in unserem Leben sein. Nicht wir selbst sind diejenigen, die im Mittelpunkt stehen. Auch nicht die Schwierigkeiten, die wir überwunden haben oder in denen wir noch feststecken. Nicht die sind das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist worauf uns der Blick hier gelenkt wird, ist Jesus Christus. Das ist Gott, der für den das alles geschehen ist. Jesus hat nicht den Sturm dort gestillt, nur weil es dem Wunsch der Jünger entsprach, sondern zur Ehre Gottes. Gott sollte gelobt werden dadurch, weil dadurch sich die Treue Gottes an uns erweist, der versprochen hat, auf unserer Seite, beziehungsweise hier auf der Seite der Jünger zu stehen. Jesus hat die Jünger nicht vergessen und Jesus vergisst uns heute auch nicht. Erinnern wir uns daran, wenn wir jetzt am Anfang der Freizeit stehen, dass all das, was uns in der letzten Woche beschäftigt hat, all das, was uns vielleicht in den letzten Monaten oder im ganzen letzten Jahr gefangen genommen hat, dass Jesus auch da drüber steht, dass Jesus uns sieht und sieht, wie wir dort kämpfen und jederzeit, ohne uns Vorhaltungen zu machen, uns entgegenkommt, um uns die Hand entgegenzustrecken und zu sagen, ich bin bei dir, ich will dir helfen, komm mit mir, vertrau auf mich. Und dann sollten wir den Mut aufbringen, uns nicht faszinieren zu lassen, nicht beeinflussen lassen, nicht nur gefangen zu nehmen lassen von den Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen gehabt haben, sondern dass wir uns daran erinnern, was wir mit Jesus Christus erlebt haben und was wir für ein Zeugnis im Neuen und Alten Testament vom Handeln Gottes und seiner Treue kennen. Und dass wir dann auch erleben, dass Jesus zu uns kommt und es ruhig werden kann in unserem Leben und wir dafür nicht vergessen, Gott die Ehre zu geben. Amen.